Und dabei scheitert es nur daran, die Leute verstehen nicht, was das Gasmolekül CO2 ist. Nicht? Das Gasmolekül CO2 ist eine ganz kleine Lupe, und wenn ultraviolette Strahlen, Sonnenstrahlen auf ein Gasmolekül treffen, eine Lupe, dann erwärmt sich der Planet. Ja, so erkläre ich es den Leuten. Dann versteht man es. Und die Frage ist ja, wir können uns den Klimawandel noch leisten als
Die
Europa?
Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Walter Kreisel. Vor einigen Jahren gründete Walter das Unternehmen Neom. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 200 MitarbeiterInnen. Man kann sagen, dass das Unternehmen einen maßgeblichen Anteil an der Energiewende hat und sogar alle politischen Ausrichtungen bedient mit dem Angebot, das sie schaffen. Walter erzählt im Gespräch, im Podcast-Interview, dass es eigentlich eine Frage der Zeit ist, wie sich die Situation rund um die Energiewende weiterentwickelt. Ein wenig anders ist es mit dem Bewusstsein gegenüber der Natur und beispielsweise auch Tiere. Unter anderem sprechen wir aber auch über die Automobilindustrie, verschiedene Zukunftsszenarien, was Innovation bedeutet, was die nächsten Schritte sind und wie Walter in die Zukunft blickt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem informativen und sehr spannenden Gespräch mit Walter Kreisel. Wie blickst du in die Zukunft?
In die Zukunft blicke ich durchaus sehr positiv, obwohl mir das in der aktuellen politischen, wirtschaftlichen Herausforderung wahrscheinlich nicht so leicht fällt wie sonst. Denn das Gute daran ist, dass wir unglaublich viel Potenzial haben, diese Herausforderungen tatsächlich anzunehmen und zu stemmen. Ich glaube, es war noch nie so leicht, eine neue Religion zu gründen. Es war noch nie so leicht für einen Politiker, die Menschenmassen zu bewegen. Und es war wahrscheinlich auch noch nie so leicht, ein Unternehmen zu gründen, um mit Lösungen, die die Welt einen Schritt besser macht, zu etablieren, um einen Nutzen, an der Menschheit zu stiften. Und das blickt mich sehr, sehr positiv auf der einen Seite. Oh, weil vermutlich die, die noch anpacken, so fühlt es sich an, weniger werden und die halt unglaublich viele Chancen haben. Und ich kann mich nur erinnern, wie mein Vater immer gesagt hat, das Geld liegt auf der Straße. Das habe ich 30 Jahre nicht verstanden und jetzt bin ich 45. Und ich glaube jetzt verstanden zu haben, wie er das meint, ja, nachdem wir durch viele Krisen gegangen sind und die Krisen eigentlich ja anhaltend sind, ist es schon spannend, hier auf die Zukunft zu blicken, was in 10, 15 Jahren dann tatsächlich davon sein wird.
Wenn du Krisen ansprichst, was hast du bisher von Krisen lernen können oder dürfen?
Das Allerwichtigste, wenn eine Krise sich bereits ankündigt, sie im besten Fall zu fühlen oder sehen haben können. Was ich damit meine, ist ein gewisses Risikomanagement zu betreiben und zwischen Risikomanagement und Innovation und Geschwindigkeit die Balance zu halten. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Hin und wieder, es hat früher so Science-Fiction-Filme gegeben, wo es Avengers gibt, der die Zeit anhalten kann, ja, wo er praktisch viel schneller in der Zeit das Dinge bewegen kann, dass die anderen in der Zeitphase praktisch die Meilensteine, die er in der Zwischenphase gesetzt hat, nicht mitbekommen haben. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt. Du brauchst ein Team, das dir in diesen Zeitreisen, dieser Risikogeschwindigkeit in Innovationsecke hilft, dich dort bewegen zu können. Und das schaffst du nicht alleine. Also das ist das Schöne. Ich bin zwar früher aus dem Einzelsport gekommen und habe nie Teamsport gemacht, aber das, was wir heute hier unter anderem mit der Firma Neo machen, mit unserem Team, mit in Summe über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist schon so wie ein riesengroßes Sportteam, das sich in der Zeitreise befindet, um die Dinge zu fixen, die wir haben. Ja, also das war zuerst ein unglaubliches Wachstum durch Kreta, Corona und Putin und jetzt auch die gesamte Konsolidierungsphase des Marktes, um immer einen Schritt voraus zu sein. Das ist eine brutal spannende Aufgabe, hier mit den unterschiedlichsten Charakteren und Menschen zusammenzuarbeiten.
Wie macht Neom die Welt besser? Und wie wird Neom auch in Zukunft die Welt besser machen? Weil, wie du angesprochen hast, wir leben ja in einer schnelllebigen Zeit und da muss man sich ja auch wieder anpassen.
Neom ist in Summe ein sehr, sehr einfaches Unternehmen. Auch wenn viele, vor allem in der Gründerphase, beim Investoren pitchen, ihm alle gesagt haben, wo ist der Fokus, das ist zu kompliziert, da ist Hardware dabei, ist Neom eigentlich ein sehr einfaches Unternehmen, denn wir haben das veraltete Baugruppendenken in der Solarbranche, halt Module und Wechselrichter und Batterien und Kabel und Installation, eigentlich nur um 90 Grad gedreht und haben es als vertikales Zulieferindustrie, als Plattformgedanke gesehen. Und was für uns immer wichtig war, dass wir den Energieversorger, der zum größten Teil in Europa monopolisiert ist, und der Stromhandel aber liberalisiert ist, haben wir immer als Enabler gesehen. Das kann man als Beispiel so sehen, wie das BlackBerry und iPhone rausgekommen ist, hat wahrscheinlich die T-Mobile oder die A1 Telekom auch geglaubt, oh wow, das nimmt uns Kunden weg, das ist disruptiv. Und letzte Konsequenz war es für Apple gut und für Vodafone gut, also für die Telcos, gemeinsame Produkte und Lösungen anzubieten. Und genau das ist passiert. Wir, die ersten 4, 5 Jahre waren wir eigentlich der gefühlte Feinde der Energieversorger, weil wir den Kunden dabei helfen, Solarspeicherkraftwerke zu bauen, also die Hardware einmal zu deployen, beim Kunden zu installieren, damit der Strom selber produzieren kann, Strom speichern kann, und das Netz entlasten kann und halt seine Energieautarkie realisieren, um er preisunabhängig ist, zu den ganzen politischen Desaster, was da passiert. Vor allem, weil sich immer auf die Strompreise und Inflation auswirkt. Und umso unabhängiger ich bin, umso besser. Aber der große Unterschied ist, dass diese Hardware beim Kunden schnell möglichst gelangt, installiert wird, sehr wirtschaftlich läuft und vor allem den demokratisierenden Strommarkt mit Energiegemeinschaften, mit dynamischen Strompreisen, mit CO2-Handeln, dem Kunden ermöglicht, Zusatzeinnahmen zu generieren. Das ist komplett neu. Das würde bedeuten, wiederum im Vergleich mit einem Smartphone. Früher habe ich mit einem festes Telefon nur telefonieren können. Und heute kann ich mit einem Smartphone von Banking, Aktien handeln und alles Mögliche tun, tausende Applikationen. Und diese Applikationen heißen bei uns Skills, die bauen wir im Energiemarkt. Und bei den sehr liberalisierung, bei den, wie soll ich sagen, immer liberaleren Strommärkten immer mehr Transparenz fördert und durch die Demokratisierung den Kunden mehr zurückgeben, indem er in eine Solarspeicherkraftwerk investiert und in eine Software investiert und dabei wesentlich höhere Cashrückflüsse hat. Und das hilft uns halt auf der einen Seite private Familienhäuser und Mieter halt die Energiekosten zu senken, aber vor allem im Gewerbe. Und wenn man heute schaut, dass im Gewerbe viele Produktionsbetriebe, ein Bäcker, ein Schlosser, eine Spenglerei, nur drei zu nennen, Hotellerie, Tourismus etc. Sie alle haben unglaubliche Energiekosten, unglaublich volatile Preise. Der Kunde ist super transparent. Das ist ja auch nicht, und die muss ja meine Energiekosten im Griff haben, um mein Geschäftsmodell abzusichern. Und genau dabei hilft Neom, um den gewerblichen und privaten Kunden, seine Energiekosten dorthin zu bringen, wo sie 2016, 2015 waren, nämlich wo sie in Wirklichkeit egal waren, weil sie so wenig waren. Denn, das ist der große Unterschied, dass wir in Kooperation mit den Energieversorgern als Enabler, als Technologieplattform den Kunden die richtigen Produkte und Services verkaufen und installieren und vermitteln und warten und servicieren, damit er eine sichere, saubere und günstige Energieversorgung hat, um schlussendlich den Wohlstand in Europa abzusichern.
Und wie wird das Neom der Zukunft ausschauen? Also wann benötigt es eine neue Innovation? Weil jetzt habt ihr quasi eine Vorreiterrolle, aber ich kann mir vorstellen, dass größere Unternehmen wie beispielsweise Huawei und so weiter, die werden ja auch in den Energiemarkt einsteigen oder auch in den Technologiemarkt höchstwahrscheinlich einsteigen. Und wie kann man sich da noch beweisen?
Genau, es gibt viele europäische Anbieter von diesen Produkten, aber auch viele globale Anbieter. Du hast einen davon genannt. Man muss sich vor Augen halten. Ich komme jetzt mit einem anderen Beispiel zu dir. Also Huawei ist nicht unsere Konkurrenz. Das ist das Spannende zu sehen. Huawei könnte ein Lieferant der Bauteile der Baugruppen sein. Und wenn man Berichte liest, dann wird es auch so passieren, weil Huawei will also Huawei will das Bosch in China werden, also als Zulieferindustrie der richtigen Baugruppen. Und wenn man jetzt in der Automobilbranche schaut, ist es ja so, dass ein Bosch, ein ZF, ein Schaeffler, ein Continental, ein Saint-Gobain, ein BASF für Lack, eine Voest Stahl, ein Brembo, Recaro, wie sie alle heißen, keine Konkurrenz von BMW sind. Also das heißt, wir sind ein Lösungsanbieter und eine Technologieplattform, der vor allem auf der Software zwischen Kunden, Installationsbetrieb und Energieversorger die wesentlichen Baugruppen zum Kunden bringt und sie langfristig dem Kunden qualitativ absichert, um ihr wirtschaftlichen Vorteil zu haben. Das bedeutet, wenn wir sind so etwas wie BMW, unsere Installationspartner sind so etwas wie ein BMW-Händler und unsere Zulieferer könnten eben sein Huawei, Fronius aus Österreich. Sie sind halt, wir haben in Summe 35 Kernlieferanten, die unsere Baugruppen liefern, mit denen wir die besten Preise verhandeln, mit denen wir Qualität verhandeln, mit denen wir natürlich auch das ganze Software-Integration verhandeln. Und die, so wie Foxconn und Apple zuliefert, uns auch diese Zulieferer entsprechend zuliefern. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Vielleicht sieht uns Huawei als Konkurrenz, das ist nur gut, weil sie sehen halt physische Bauelemente. Aber wir sehen als Konkurrenten, sind sie eigentlich, um zwei zu nennen, ist es eher Tesla und Octopus Energy aus England zum Beispiel. Also die bauen ein Ökosystem auf, um als Enabler eben den Kunden eine neue Applikation zu bringen. Was sind hier neue Innovationen? Neue Innovationen zum Beispiel sind eine Multi-App, wo ich zum Beispiel von der Ladestation bis zu meiner Energiegemeinschaft, bis zu meiner Kreditkarte, bis zu meinem, also eine Integration von ÖMTC, Bank, Strom, Energielieferung, um komplementär um das Thema Versorgungssicherheit, Mobilitätswende, Energiewende hat meine Vorteile zu haben. Das ist diese Plattform, die wir bauen. Und dazu sind halt auch, so wie es Nvidia als Grafikkarte gibt, oder könnte es auch ein ARM-Board sein und ein anderer Chip unter Umständen, ja, ist trotzdem die Kill-Applikation ChatGPT und Copilot. Und wir sehen uns mehr als ChatGPT und Copilot und nicht so sehr als Nvidia-Grafikkartenhersteller, sondern wir kaufen diese Wechselrichter und Batterien auch am freien Markt und bauen die Applikation, diese Skills, nicht, in dem Fall heißt es bei uns nicht ChatGPT, sondern bei uns heißt es halt die Skill Grid, die Skill Connect, die Skill Club oder die Skill Green. Und diese Applikationen helfen dem Kunden mit seiner physischen Hardware diese wesentlichen Vorteile zu machen. Also aktuell ist es so, dass Neum-Kunden ca. 40% mehr Return of Invest, also mehr Wirtschaftlichkeit haben. Also wenn jemand anderer 1.000 Euro im Jahr bei einer Solaranlage spart, dann spart er bei Neum ca. 1.400 Euro. Und das ist halt da, somit zum Kunden ganz klar, er kauft sich ja eigentlich nur ein Solarsprengkraftwerk, um Geld zu sparen. Und das Abfallprodukt dabei ist ja nur die CO2-Einsparung oder auch der Blackout-Schutz. Aber der wesentliche Faktor ist das Investment und das ist heute für jeden ermöglicht. Denn ich sage jetzt, ein Blauwähler, der hat seinen Blackout-Schutz für die Sicherheit. Ein Rotwähler hat die geringeren Netzkosten für sozialen Impact. Der Schwarzwähler hat halt den wirtschaftlichen Faktor und der Grünwähler spart CO2. Also das Tolle ist an diesem Geschäftsmodell, das wir haben, es ist politisch komplett unabhängig, weil es in Wirklichkeit alle Facetten erfüllt. Und das macht eigentlich uns und unser Team so happy über das, wo wir aktiv sind, was wir tun.
Was ist die größte Herausforderung bei dem Geschäftsmodell?
Die größte Herausforderung bei dem Geschäftsmodell ist definitiv, den Installationspartner auf der einen Seite zu erklären, dass er heute nicht mehr nur Baugruppen montiert, sondern damit er mit dem Kunden eine andere Gesprächsführung und eine andere Ratio berät. Nehmen jetzt wieder das Telekom-Beispiel her. Früher hat man Festnetztelefone montiert und heute, wenn man in einen Handyshop geht, redet man über eine Versicherung, über einen Tarif, über eine Datenrate. Das heißt, es gibt einfach eine andere Art der Kommunikation, die dem Kunden hilft, es zu verstehen. Und das ist natürlich eine Transformation, weil auf der einen Seite sind halt die Techniker, die wollen halt nur über Volt und Ampere sprechen und über Strom. Und dann sind es die anderen, die eigentlich, das eine Teil von der Familie ist der Banker und der andere Steuerberater, und der will halt eher ein einfaches Verständnis haben. Und hier den Installationspartner auf der einen Seite mitzunehmen, aber auf der anderen Seite dem Kunden zu erklären, was er für einen Vorteil hat. Also man nennt das B2C2B-Unternehmen. Ja, also wir sagen, wir haben Direct-to-Market und unser Wiederverkaufsgeschäft, diese zwei Abteilungen im Push-Pull-Effekt, den Kunden und den Installateur so zu educaten, damit der Kunde auch diesen Mehrwert wirklich versteht. Also das heißt, der Konkurrent ist eigentlich der Kunde, der nicht kauft, weil wenn er sich damit beschäftigt, kommt er bei Neum gar nicht vorbei. Das ist das Gute an dem Ganzen.
Wie würde eine Welt aussehen, jetzt beispielsweise in Österreich, wenn alles mit Neum läuft? Was wäre dann das Zukunftsszenario? Was würde das bedeuten?
Also denken wir ein bisschen größer, denken wir vom Europäischen Energieverbund, ja, also den europäischen Binnenmarkt, wo Netze monopolisiert sind und wo Strom tausende Lieferanten liberalisiert sind. Die Herausforderung wird sein, dass wir die Netzkosten drastisch reduzieren. Die Netzkosten sind ja die mittlerweile viel teurer sind wie Energie selbst. Und weil der Energiepreis selbst ist eigentlich so, umso unabhängiger Europa ist durch erneuerbare Energien, Wind, Wasser und Sonne, umso günstiger wird der Strom. Warum man von manchen populistischen Parteien in dem einen Lager hört, Atom ist super, Atom ist aus einem Grund super, weil Atom sehr hohe Grenzkosten hat und hohe Grenzkosten haben hohe Steuereinnahmen. Nicht? Wenn ich eine Energiesteuer von Hausnummer 20% habe, dann ist ja, wenn der Strom 1 Euro kostet, 20 Cent die Steuer. Und wenn der Energie 2 Euro kostet, bin ich bei 20% auf 40 Cent Steuer. Das heißt, tatsächlich will die Politik eine stabile Energieversorgung auf Basis von Nuklear, also die eine Politik, ja. Und um Energiekosten hochzuhalten, um die Steuereinnahmen, also das ist diese Baseload, wenn man es so nennt, nicht, an Steuern, die man Milliarden einnehmen muss, um sie wieder auszugeben, stabil zu halten. Und wenn ich aber auf Erneuerbare umstelle, habe ich das Problem, dass wenn die sich amortisiert haben, Wind, Wasser und Sonne, Wasser nach 50 Jahren, Wind nach 20 Jahren, PV-Anlagen nach 5 Jahren, dass die Grenzkosten sinken, sinken, sinken bis auf null. Das heißt, ich brauche nur mehr erneuern oder reparieren oder Wartungen machen und ich habe Gestehungskosten von 1, 2 Cent. Und das wird sowieso passieren, denn wir haben vielleicht wieder mal ein bisschen einen Rechtsruck, da kommt der Linksruck, aber der Kunde schlussendlich wird verstehen, dass erneuerbare Energien günstiger sind. Und die Herausforderung dabei sind aber eben die Netze zu entlasten. Und wenn wir die Netze clever bauen, intelligent machen, mit Speicher versehen, die Kunden mitverdienen lassen, dann ist es so, dass dieses sogenannte Demand-Side-Management, also wo Kunden ihre Flexibilität anbieten, um Strom günstiger zu kaufen, auch die Netzkosten für alle geringer werden. Und in einem intelligenten digitalen Strommarkt wird es so sein, dass wir 2035, 2040 nicht nur die gesamte Industrie, sondern auch die gesamte Mobilität für Güter- und Personenverkehr. Ich will jetzt nicht von Flugzeugen und Raketen sprechen, ja, wobei Raketen mit flüssigem Sauerstoff ja schon und Methan CO2-frei eigentlich schneller fliegen werden wie Flugzeuge mit Kerosin. Ist es so, dass wir vermutlich alles, was auf den Straßen und Städten passiert, für die gesamte Energie, Strom, Wärme, Kälte, Mobilität erneuerbar passiert. Warum? Weil es die logische Konsequenz ist. Das ist ja nicht mehr wegzudiskutieren. Was ich doof finde auf der einen Seite ist, dass man glaubt, dass Politik Verbrenner zu verbieten zu müssen oder wenn jemand einen Verbrenner fahren will, dann fahrt er ihn ja sowieso. Aber wenn jemand clever ist und rechnet, dann wird er als nächstes Auto oder als nächstes Heizungsgerät ein elektrisch betriebenes Gerät kaufen. Und also das wird eine spannende Zukunft, weil es sowieso passiert. Die Frage ist nur, dauert es 6 Jahre oder 16 Jahre, sage ich jetzt mal, ja, weil einfach wir immer wieder abgelenkt werden durch umso politische Ausbrecher. Aber also von dem her, das finde ich gar nicht so komplex. Komplex wird sicherlich die gesamten Autos. Also wir haben fast pro Einwohner in Europa ein Auto, nicht? Also wir haben fast mehr Autos wie Einwohner. Also die gesamte Fuhrpark Europas am Stromnetz zu integrieren. Also das ist so eine Innovation, wie du vorher gefragt hast, ist, wie können wir die Fahrzeuge mit ihren Batterien, dann wenn sie stehen, ne, viele Autos stehen ja den ganzen Tag, in dieses Strommodell mit einbauen, damit sich Fahrzeuge auch schneller rechnen. Wir haben schon einige Testpilote hier, damit man die Batterien der Fahrzeuge entsprechend anzapft und andockt, damit sie die modernen Pumpspeicherkraftwerke sind, um Strom aus Wind, Wasser und Sonne zu speichern und dann zur Verfügung zu stellen, wenn ich eben entsprechende Energie brauche. Und warum ist es so kompliziert? Weil die Autoindustrie noch nicht ganz verstanden hat, dass die Energiewende und die Mobilitätswende eine gemeinsame Herausforderung ist. Beziehungsweise für die, die es verstanden haben, dass sie halt in das Geschäftsmodell Energie hinein wollen. Denn sie verstehen jetzt, dass ihre Autos ja selbst sich ja durch den asiatischen Konkurrenzkampf, der ja herrscht hier in Europa, dass der als erstes in dieses Geschäftsmodell eintritt und am Energiemarkt mitmischt, sein Fahrzeug noch deutlich günstiger anbieten kann, weil es Sekundäreinnahmen generiert. Und dafür bauen wir eben auch die wesentliche Hardware und die wesentliche Software. Und das wird dann schon richtig spannend, weil ich glaube, dass sowas wie Mobilität und selbstfahrende Autos ist, das wird so gut wie kostenlos sein. Also das wird kaum mehr etwas kosten. Aufgrund der günstigen Gestehungskosten. Und hohen Verfügbarkeit, weil viele Menschen die Auslastung dieser Fahrzeuge und der Kraftwerke entsprechend Sicherstellung gewährleisten.
Das ist jetzt vielleicht eine Frage abseits, aber wie werden in Zukunft Autos geladen? Also mit Induktionsplatten oder wie ist da die Vision? Also wie könnte man das jetzt beispielsweise lösen?
Also wie werden Fahrzeuge geladen? Sie werden natürlich mit Induktionsplatten beim Parken, beim Fahren oder bei der Ampel geladen werden, definitiv. Sie wird die nächste Generation auch schon drinnen haben, aber sie werden auch mit Kabeln, Stecker, Ladestationen und Robotern, dass das automatisch funktioniert. Nicht so wie eine Waschanlage, dass du fährst beim Auto hinein und der Roboter steckt so einen Stromstecker an und dann wird das Fahrzeug geladen. Vermutlich wird das Fahrzeug aber dann autonom zur Ladestation fahren und ein anderes Auto holt dich dann ab. Also dass du kriegst gar nicht mehr mit. Also du kannst zum Beispiel jetzt sagen, ich will eine Jahresnutzung von einem Fahrhersteller X in der Farbe Y mit 7 Sitzplätzen und dieses Fahrzeug wird immer da sein, aber es ist nie das Gleiche. Weil es ja egal ist, weil die durch Digitalisierung die Fahrzeuge mit den richtig aufgeladenen Kilometern einfach immer verfügbar sind. Und das wird extrem spannend und cool, dass man vor allem hier auch das Thema Eigentum, Auto, das wird sich komplett verlagern. Und also wenn man sieht, wie Uber jetzt erst nach 10 Jahren alle verstehen, wird das in den nächsten 10 Jahren extrem spannend werden, wie sich das vollwertig integriert in unser Leben.
Du hast die Politik jetzt öfters angesprochen. Welches Gesetz würdest du dir wünschen? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, ein Gesetz ins Leben oder in das Gesetzbuch zu integrieren, welches Gesetz wäre das? Oder welches Gesetz würdest du auch wegtun? Weil ab und zu werden ja die Gesetze auf Gesetze drauf gelagert, also vielleicht mal ein Basisproblem.
Jetzt hast du die Kurve gekratzt, ja. Jetzt hast du mir meine Antwort weggenommen. Also ich würde ein Gesetz verabschieden, wie viele Minister, wie viele Gesetze wir haben maximal müssen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was müssten wir weglassen. Ich glaube, alles, wir brauchen eine gewisse soziale Verantwortung, die müssen wir wahrnehmen. Ja, aber soziale Verantwortung hat nichts mit Sozialismus zu tun, mit Ideologie. Wir brauchen Chancengleichheit ist extrem wichtig, also egal welche Religion, egal welche Hautfarbe oder Herkunft du hast, dass du, wenn du Leistung bringst und wenn du in, auf Müffelterisch sagt man, wenn's was hackelst, ja, also wenn du Leistung bringst, das heißt nicht, dass man 100, 120 Stunden dauerhaft arbeiten muss, aber das heißt, man muss committed zu einem Land, zu einer Herkunft sein, muss sich anpassen können, natürlich, aber ansonsten muss es Chancengleichheit geben, es muss eine soziale Verantwortung da sein, es muss die Möglichkeit auch geben, eben wohlhabend zu werden und wohlhabend abzusichern. Also ich glaube, Kapitalismus per se ist nichts Schlechtes. Aber dann ist es nur die Sicherheit, dass wir, und jetzt kommt das Spannende, die Sicherheit der Pyramide ist ja nicht der Mensch. Der Mensch ist ja nicht ganz oben, der Mensch ist ja das Resilienteste im gesamten Ökosystem. Das, was am einfachsten zu zerstören ist, ist eigentlich die Natur. Also man muss als erstes auf die Natur achten, auf unseren Lebensraum. Das zweite ist, man muss auf die Tierwelt achten. Und das dritte ist dann erst auf den Menschen. Ja, das war ja früher anders. Wir haben uns vom Bären schützen müssen. Dann hast du Lagerfeuer bist du gesessen, dann hast du den Bären getötet und dann hast du den Bären halt nur mit der Natur, mit einem Baum hast du dich dann zugedeckt, nicht? Und bist auf die Toilette gegangen. Das heißt, das ist jetzt anders heute. Heute müssen wir, weil wir so vorangeschritten sind die letzten paar tausend Jahre, dass wir eigentlich zuerst auf die Natur achten müssen, dort auch unsere Erholung finden und die Zeit nicht nur relativ ist. Und dann zum Tier, also das Tier auch respektieren, um dann eigentlich der resilienteste, der Mensch, der am wenigsten fragil ist, im Gegensatz zur Natur, auf dem schützen. Und wenn wir das verankern, was meine ich damit, nicht? Wo kommt Lithium her, wie wird es recycelt, ist beim Strom ein Stromschlag, stirbt da jemand, natürlich nicht, das gehört reguliert, aber nicht in jedem Bundesland und dann nicht jeder Landeshauptmann mit jeder Steckdose und Schulsystem oder Krankensystem, also es nehmen sich alle ja viel zu wichtig. Ich glaube schon, dass auf diesen Grundsätzen eine ehrliche Kommunikation, eine transparente Kommunikation, Politik komplett neu geführt werden könnte, mit einem wesentlich kleineren Apparat. Ich vermute mal mit 10% Angestellten. Und also, ich würde mal sagen, Argentinien macht's vor, Amerika ist, glaube ich, nicht das gute Beispiel aktuell, weil ich war immer ein Musk-Fan, das bin ich nicht mehr so, weil ich ihn nicht mehr so lesen kann, was in seinem Kopf vorgeht. Aber ich glaube, dass Europa hier schon eine riesengroße Chance hat.
Du hast vorhin gesagt, dass die Umstellung zu nachhaltiger Energie, das wird automatisch passieren. Also da muss man jetzt nicht unbedingt was machen. Das ist ein, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Also das ist eine Frage der Dauer, ob es jetzt 5 Jahre sind oder 16 Jahre. Die Frage ist für mich, was für einen Bewusstseinssprung benötigt es, um mehr soziale Verantwortung zu haben, zu übernehmen, beziehungsweise auch mehr auf die Natur zu achten oder mehr auf die Tiere zu achten. Denkst du, dass das auch ein automatischer Prozess ist oder was denkst du, muss passieren, damit das geschieht?
Nee, ich glaube, also, was heißt, ich glaube, wir sehen es ja in der Zeitung. Wir sind noch zu wenig intelligent und zu jung. Wir haben noch zu wenig anscheinend. Also die Geschichte ist noch zu frisch und nicht gut genug gelernt. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, jetzt die Ukraine-Krise. Man sieht ja ganz genau jetzt, Putin will zumindest die Hälfte der Ukraine, der Xi, China will Taiwan. Und was macht natürlich Trump, um den Krieg zu beenden? Er redet über den Panama-Kanal, Kanada und Grönland, damit sie alle einen Deal verhandeln können. Ich muss sagen, so wie es Trump macht, ist es ja relativ charmant, weil er nicht mit Waffen droht, er droht nur mit Zöllen. Also der Kalte Krieg ist voll da. Ist immerhin noch besser wie der warme Krieg in Europa. Das haben wir in Europa nicht geschafft, weil man hat, aus verschiedenen Gründen. Und das ist, glaube ich, das ist so, wir haben noch zu wenig gelernt. Und wenn wir sagen, wie kommen wir dahin, dann vermutlich machen gute Zeiten schlechte Menschen nicht, und schlechte Menschen machen harte Zeiten und harte Zeiten machen wieder gute Menschen. Und wenn man so schaut, wo wir gerade stehen, und wenn man auf Kalifornien schaut, also ist total witzig, ne? Thema Nummer eins bei Zeit im Bild ist, 1,5 Grad Ziel ist nicht mehr zu unterschreiten, selbst mit CO2-Reduktion. Und der zweite Bericht ist dann das größte Feuerversicherungsproblem in Amerika, Kalifornien, LA, Hollywood brennt ab. Ja? Zig Milliarden, tausende Milliarden Schaden. Und dabei scheitert es nur daran, die Leute verstehen nicht, was das Gasmolekül CO2 ist. Das Gasmolekül CO2 ist eine ganz kleine Lupe. Und wenn ultraviolette Strahlen, Sonnenstrahlen auf ein Gasmolekül treffen, eine Lupe, dann erwärmt sich der Planet. So erkläre ich es den Leuten. Dann versteht man es. Und die Frage ist ja, wir können uns den Klimawandel noch leisten als Europäer, weil wir glauben, die Migration zu stoppen aufgrund von rechter Ausprägung. Nicht? Also es stimmt ja, ich gebe ja vielen Parteien recht, illegale Einwanderung sollte es nicht geben, sondern es sollte legale Einwanderung geben und die leisten, dürfen da sein und die nichts leisten, die müssten wir halt irgendwie wieder ins Land zurückschicken. Also es ist nicht ohne, aber ich glaube, also vieles von dem ist ja, aber das Problem ist ja, dass es neben politischen Flüchtlingen auch Klimaflüchtlinge gibt. Und der Klimaflüchtling, der fragt halt nicht, darf ich bitte da bleiben, nicht? Sondern möchte sich wieder so aufbauen, aber man kann nicht generell sagen, Menschen raus. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass wir hier zu wenig noch gelernt haben. Denn wenn ich Energiewende mache, könnte man es als Ausländer raus. Ich bin jetzt ganz provozierend, nicht? Also wenn ich einen CO2-Haushalt eindämme, dämme ich Klimaflüchtlinge ein. Das würde bedeuten, wenn sich ein rechtsorientierter, der für Atomkraftwerke ist und gegen Windräder ist, dann will er auch meistens Ausländer raus, nicht? Aber man könnte sagen, jemand, der Solarspeicherkraftwerke kauft und unabhängig wird, der dämmt die Klimawende ein und der reduziert die Migration. Das heißt, der ist eigentlich auch rechts, nicht? Und das ist so verrückt, man müsste diese Diskussion zulassen, dass man sagt, er müsste sich dann die AfD und die FPÖ auf die Autobahn kleben. Also, und diese Diskussion braucht einfach mehr Raum und mehr Text und mehr Content und mehr Verständnis und nicht sofort im Keim erwürgen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wie schnell wir hier diese Diskussionen wieder zulassen. Das hat, glaube ich, auch nichts mit Free Speech zu tun, ja, sondern es hat etwas zu tun mit, dass ich im Diskurs einen anderen seine Meinung akzeptiere und die aber challengen darf. Ja. Und wir sind noch nicht einmal beim Akzeptieren, geschweige denn beim Challengen. Und das ist die Herausforderung, glaube ich, wo wir vermutlich, und eine Frage, sorry, dass ich die so lange beantworte, aber um vermutlich diese Energiewende und diese bessere Welt zu ermöglichen, ist es, dass die meisten Menschen einfach noch zu wenig Intelligenz aufgebaut haben, ja, und Muße haben, weil was auch ist, und das wiederum auf den auf den Linksradikalen, ne, die sagen, wenn die Energiewende nicht passiert und Klimawandel, der bringt uns alle um. Ja. Ich glaube, wir haben auch nicht diesen Stress, den braucht es nicht. Ob das 5 oder 15 Jahre sind, sondern wir können diesen Stress bewältigen, indem wir einfach konsequent an die Sache rangehen. Und das sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ja. Und die Frage ist nur, wer geht in die Politik? Ich bin es nicht. Ja. Und das, glaube ich, braucht sehr viel Transparenz, Ehrlichkeit und Kommunikation.
Wann hast du zum letzten Mal deine Meinung geändert? Wann warst Jeden du zum Tag? Letzten Mal in einer Diskussion und hast du gedacht, ja, vielleicht bin ich doch nicht ganz richtig?
Jeden Tag. Und zwar fordere ich meine Kolleginnen und Kollegen immer auf, es wirklich zu challengen. Also wenn ich etwas, also ich treffe schon sehr, sehr schnell Entscheidungen, um voranzukommen, aber wir können auch sehr, sehr schnell wieder Entscheidungen umstimmen, aus einem Grund, weil wir darum weiterkommen. Ich glaube, die Herausforderung ist nur, nicht zu lange zu beharren an einer Falschentscheidung, um nur seinen Job vielleicht zu verlieren. Und ich glaube, darum habe ich meinen Job noch, weil wir relativ schnell unsere Meinungen ändern, weil wir aus den Gelernten wieder weiterlernen. Und ich gebe da so eine kleine Metapher mit. In Englisch gibt es das gar nicht. Vielleicht ist man darum auch in Amerika etwas produktiver. Aber auf Deutsch ist ja der Fehler machen und scheitern nicht das Gleiche. Ne? Also wenn ich Fehler mache, dann kann ich aus den Fehlern lernen. Und eine Fehlentscheidung oder Meinung zu ändern, ist meistens auch eine Fehlentscheidung. Aber wenn ich auf etwas x-fach beharre und sie ist falsch, dann scheitere ich. Und Scheitern ist Verlust von Ego, Verlust von Ansehen, Verlust von der Familie, Verlust von Geld. Ja? Und in letzter Konsequenz ist es irgendwann mal auch der Stillstand. Ich glaube, die Herausforderung ist eben, viele Fehler zuzulassen, um nicht zu scheitern. Und das ist so ein bisschen so die Fehlerkultur. Ja, die Fehlerkultur, ja, aber nicht die Kultur des Scheiterns, weil die ist einfach nicht super. Und das, wenn man das in einem guten Balanceakt hat und weiß, dann glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man immer wieder sich hinterfragt. Aber es war kein einfacher Prozess, um ehrlich zu sein. Um so halt auch zu denken und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Kollegen dich auch wirklich challengen dürfen. Nicht? Weil es ist halt hierarchisch, hat man das halt nie gelernt und dass man da was sagen darf. Und das ist schon etwas, was ich cool finde, dass meine Kolleginnen und Kollegen mich wirklich hier sehr stark rannehmen und das aber auch sehr, sehr fordernd ist und mich auch jeden Tag aber motiviert, eben diese Challenge anzunehmen.
Du hast ganz am Anfang erwähnt, du kommst ja eigentlich aus dem Sportbereich unter anderem, aus dem Einzelsport. Und es heißt ja eigentlich meistens im Sport, the fastest will win. Was ist für dich Erfolg? Also wann würdest du sagen, hast du Erfolg? Wann bist du erfolgreich? Wann hast du gewonnen?
Gibt es kurze oder lange Antwort? Die kurze Antwort ist, gewonnen hat man dann, wenn das Unternehmen einen positiven Impact generiert hat, der anhaltend oder nennen wir es nachhaltig ist. Ich glaube nicht, auf mich bezogen, ja, als Unternehmen Neom, ich glaube, Neom muss so eine Kultur entwickeln, dass es unabhängig, wer der Eigentümer ist und wer der CEO ist, da ist auch Apple wiederum ein geniales Beispiel, ja, dass die Eigentümerstruktur von Apple, aber auch der CEO nach Steve Jobs, so eine Kultur wieder gefunden hat, dass Apple an sich nicht mehr veränderbar ist. Ja. Und das ist das Spannende, wenn du die Reise eines Unternehmens, den Impact, den du generierst, so prägst, dass es eigentlich unabhängig von mir, unabhängig von dem, der es besitzt, nicht, wer viele Anteile hat, ob wir an der Börse sind oder dass es diesen Impact generiert und seiner Mission treu bleibt. Dann kann ich sagen, ich bin erfolgreich gewesen. Wenn man es kapitalistisch betrachtet, könnte man sagen, wenn man einen zweistelligen Marktanteil hat, also mindestens 10 oder 11% Marktanteil in Europa, könnte auch bedeuten, wenn wir an der Börse sind, das ist sicher auch so ein Ego-Traum, ne, das Unternehmen public zu gehen, weil ich glaube auch, dass unsere Kunden gerne nicht unsere Produkte, sondern unsere Aktien kaufen würden, um mit zu partizipieren, also wirklich auch wiederum zu scheren, den Erfolg zu scheren. Und vielleicht auf der Personalebene bin ich am meisten glücklich, aber auch demütig zugleich, wenn Kollegen und Kolleginnen beim Unternehmen wieder aufhören. Wir diesen Offboarding-Prozess planen können, diese Kolleginnen und Kollegen selbstständig werden, ein eigenes Unternehmen gründen und noch erfolgreicher werden als Neum oder ich selbst. Weil das ist das Coolste, um Menschen in diese Unabhängigkeit, in diese Selbstständigkeit zu bringen, um wiederum Impact zu generieren. Also das ist, glaube ich, das höchste Gefühl, um Menschen die Perspektive und die Hoffnung zu geben, dass die Zukunft gut ist.
Was ist deiner Meinung nach die Unterscheidung zwischen Visionär und CEO? Und wo würdest du dich einordnen? Also was überwiegt, was für ein Anteil bei dir?
Also wir haben uns am Anfang zu wenig abgestimmt. Ich möchte auf keinen Fall als Visionär in die Visionärschublade gesteckt werden. Vielleicht als Missionär. Also ich habe eine Mission klar zu erfüllen. Die Vision selbst hilft dir nicht, sondern es hilft dir die Mission, also die Vision, die zur Mission wird. Und das ist, glaube ich, das, was dann unternehmerische Entscheidungen, Unternehmen, ne, Unternehmungen bedeutet und dass du so viele wie mögliche Kollegen und Kolleginnen eben unternehmerisch handeln lässt. Das ist die Herausforderung und nicht, weil Visionen und Ideenfriedhof, ich habe lange selbst am Anfang gestrauchelt, das ist schwierig gewesen, Rollercoaster gehabt. Also von die ersten 8, 9 Jahre waren Katastrophe. Also ich habe das ganze Thema Startup alles, das war alles für mich nicht greifbar und weil halt nichts funktioniert hat. Und wir waren dann zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, 2018, 2019. Und wir hatten auf einen Markt gehofft und sind dran geblieben und dann ist halt die Greta gekommen und dann Corona gekommen und Putin gekommen und das hat uns echt so ein richtig genialen Unternehmen geformt und geschliffen und dass wir das jetzt da weitermachen dürfen in dieser Phase ist echt, echt, echt spannend.
Und was zeichnet ein Geschäftsführer oder CEO aus?
Was zeichnet einen Geschäftsführer oder einen CEO aus?
Ja.
Emotionale Intelligenz. Leadership und ja, das sind die zwei wichtigsten Faktoren, emotionale Intelligenz und Leadership zu beweisen. Und dann gibt es, das ist glaube ich das Wichtigste von einem CEO und machen wir das Dritte, damit alle guten Dinge sind. Drei ist wahrscheinlich tatsächlich eine Fehlerkultur entwickeln, die Scheitern nicht möglich macht, um Menschen dazu zu bringen, dass sie über sich selbst hinauswachsen.
Walter, wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wir haben jetzt mehrere Unternehmen erwähnt während des Gesprächs. Was für Unternehmen fasziniert dich am meisten? Oder auf was für Unternehmen blickst du besonders gerne?
Boah, also es gibt schon, also es ist schwierig, weil aus welcher Ecke die Frage kommt, aber ich würde sagen, so ein Unternehmen wie SpaceX ist schon mega, mega, mega spannend. Weil das Ende der Firma einfach so galaktisch groß ist, also gigantisch galaktisch groß ist. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Es sind aber auch auf der anderen Seite die kleinen 5-Mann-Firmen oder kleiner, die aufgrund von Generationen oder Ansehen Unternehmen gründen und jeden Tag aufstehen und der wird sich wieder müffeltrisch die gleiche Scheiße wegkackeln müssen, die da ist, und dabei ihren Mut nicht verlieren. Das ist schon auch beeindruckend, wo ich glaube, dass wir viel aufzuholen haben, egal ob das die Wirtschaftskammer ist oder ob das, wir müssen denen viel mehr helfen, ihre Unternehmen, die Finanzen, die kann ja klein bleiben, aber eben damit diese Unternehmen mehr Perspektive kriegen, weil sie sind so, so wichtig, diese vielen kleinen Unternehmen, dass die nicht aussterben, weil ich schon ein Fan von Regionalität und Handwerk bin. Also das sind diese zwei Facetten. Das eine ist galaktisch groß, das andere ist super klein. Was mich schon in beiden Seiten fasziniert.
Du hast vorhin den Rollercoaster angesprochen, den unternehmerischen. Warum hast du weitergemacht? Also was war der Antrieb oder was war auch vielleicht der Tiefpunkt, wo wo du wirklich zurückblickst und sagst, da wäre es fast vorbei gewesen?
Da war es erst, also vorbei gibt es nicht, weil wenn du dich am Boden legst, der Boden ist der Boden, es geht nicht tiefer runter. Also diese Angst habe ich gar nicht, sondern ich bin mir zu 100%ig sicher, dass das, was wir machen, gebraucht wird, ein Problem löst und nicht da ist. Das ist das, also das ist das und vor allem die Kollegen und Kolleginnen, die dazustoßen, ne, die dann schon Erfahrungen haben, die aus der Branche kommen, die sich die 30 Jahre in der Solarbranche bei Neom sich vorsprechen und sagen, darf ich für Neom arbeiten für ein Drittel des Gehalts, weil wir zahlen nicht besonders gut. Aber das ist das, was zusammengefasst ist das, was ich dazu sagen kann. Ja.
Die letzte Frage, Walter. Was möchtest du noch sagen?
Danke an alle, die uns bei dieser Mission unterstützen, an unsere Kunden und unsere Partner, Installateure, an die Familien unserer Kollegen und Kolleginnen und natürlich meine Kollegen selbst und meine Familie, den ganzen Kreis, um damit diese Faktor Zeit und Schmerz und Herzblut und Tränen auch alle ins Positive gedreht werden kann. Und mehr habe ich nicht zu sagen.
Ich danke dir, Walter. Es war ein sehr tolles Gespräch. Vielen Dank für deinen Input. Euch weiterhin alles Gute, dir weiterhin alles Gute. Und vielleicht gibt es ja irgendwann in Zukunft nochmals ein Update. Da können wir ja schauen, wie sich die Zukunft weiterentwickelt hat. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Walter.
Robert, danke auch.